Danke. Genau so ist es. Das ist das Thema. Nicht wundern, die Folien sind alle auf Englisch, weil ich habe den Talk schon mal gehalten auf Englisch und jetzt hatte ich so in Short Notice nicht die Möglichkeiten, das alles zu übersetzen. Tonspur ist aber in Deutsch, keine Sorge. Genau, ganz kurz über mich, was mich eigentlich dazu befähigt, überhaupt meinen, darüber reden zu können hier. Zuerst mal natürlich danke fürs geile Erscheinen. Ich bin echt überrascht, wie viele Leute hier sind bei so einem Thema, was ja doch bisschen eher abstrakt ist, wahrscheinlich, weil es der erste Talk heute ist, irgendwie, dass die Leute noch so ein bisschen irgendwie motiviert sind, vielleicht was lernen zu wollen. Genau, ich bin ursprünglich Biologe, Biologie studiert und bin dann während meines PhDs immer tiefer so ins Mathe-Rabbit-Hole reingefallen und meine PhD-Thesis war dann zum Schluss eigentlich eher angewandte Mathematik als Biologie. Also ich habe eine Krebsforschung gemacht und mathematische Modelle, um Behandlungszyklen zu optimieren und solche Geschichten. Und was mich halt dann irgendwie auch so ein bisschen in diese ganze Ecke reingebracht hat, Beweisbarkeit, beweisbare Correctness von Programmcode, wie man sozusagen mit mathematischer Präzision irgendwie beweisen kann, dass Code hoffentlich das tut, was er tun sollte. Und das hat mich auch diese ganze Ecke funktionale Programmierung so reinfallen lassen. Ich finde es unheimlich spannend. Ich mache jetzt beruflich was in der Industrie, bin aus dem Elfenbeinturm geflohen, mache da was mit Daten. Ich mache auch in meiner Freizeit für diverse Non-Profits auch sehr viel so was mit Daten. Also ich bin schon sehr so im Data-Science-Game drin, verbringe sehr viel Zeit da drauf. Und finde so diese Intersection, habe ich mir so gedacht, eigentlich vielleicht ein ganz spannendes Thema irgendwie, ob man die beiden Dinge irgendwie so ein bisschen zusammenbringen kann. Und als kleinen Disclaimer, wenn man das anhand so meiner bisherigen Karriere wahrscheinlich gleich erkennt, ich habe zwar und mache zwar immer noch sehr, sehr viel Coding, aber ich habe nie irgendwie so eine proper Software Engineering Education genossen. Also ich kann wahrscheinlich nicht so wirklich über gute Software Engineering Practices reden oder wie man eine gute Software als Produkt gut und sinnvoll verkauft. Meine Perspektive ist da vielleicht eher so ein bisschen so hands-on und Anwender, was vielleicht auch so ein bisschen den Einstieg ein bisschen einfacher machen könnte. Genau, warum sind wir eigentlich hier? Long story short, ich rede zu viel. Und ich habe diesen einen Talk hier über Functional Correctness, das war so ein bisschen so ein Haskell und Functional Programming 101, so ein paar Mal gehalten, insgesamt dreimal auf verschiedenen CCC-Events. Das dritte Mal, Hackover diesen Jahres, leider immer noch nicht in der Liste. Ich fürchte, es wird auch nicht mehr auftauchen. Ich finde es sehr schade, weil ich hatte in dem Tag eine richtig gute Tagesform. Da war der Talk dann wirklich spot on. Also für mich ist das immer noch die Version of Record, aber die ist leider verschollen, noch ehe sie hochgeladen wurde. Es gibt aber zwei andere alternativen Kopien, die sind vielleicht nicht ganz so perfekt, aber immer noch ganz gut. Und ich habe mich dann ganz kurz, bevor ich diesen Talk gehalten habe, noch hinreißen lassen, noch spontan diese eine Folie dazu zu pasten am Ende, weil ich irgendwie merkte, hey, ich habe keinen Bock, den Talk vielleicht noch ein viertes oder fünftes Mal irgendwann zu halten. Habe so aus dem Handgelenk geschüttelt, so, ja, by the way, ich finde so dieses FP-Zeugs, das irgendwie kann ich mir das auch gut mit Data Science vorstellen, dass man das irgendwie gut zusammenbringen könnte. Aber irgendwie wird FP nicht so wirklich gemacht in der Data Science. Und ich habe mein Abstract zur MRMCD geschickt. Vielleicht seht ihr da das ja dann mal gucken. Und das Problem ist dann, ja, der Abstract wurde angenommen. Ich habe den Talk also gehalten. Ist auch gut gelaufen. Leute fanden ihn richtig cool, hatten alle richtig viel Spaß gehabt. Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon online mittlerweile. Und dann dachte ich mir, ich probiere es einfach mal und höre mich um, ob es vielleicht auf anderen CCT, wenn es auch noch Interesse gibt an dem Thema. Und ja, hier wurde ich auch angenommen, deswegen sind wir jetzt hier. So, um mit dem ganzen einführenden Palaver zum Schluss zu kommen, so als kleine Motivation in die eigentliche Thematik. Ich denke, wir sind alle irgendwie uns im Klaren darüber, dass heutzutage in der modernen Gesellschaft, wie man so schön sagt, Daten und deren Analyse eine ziemlich zentrale Rolle einnehmen. Also, wenn man sich mal so vor Augen führt, so alles im täglichen Leben, jetzt governmental stuff, also irgendwie Entscheidungen in der Politik, die getroffen werden, das gesamte Gesundheitssystem, natürlich die gesamte Geschäftswelt, alles hängt irgendwie an Daten und an Datenanalyse. Man kann also, würde ich sagen, heutzutage nicht irgendwie glücklich unter seinem Stein leben und sagen, ich habe mit diesem ganzen Datengesöns nichts zu tun, mir ist das alles egal. Also es betrifft irgendwie jeden von uns auch im alltäglichen Leben, direkt oder indirekt. Und ich beginne meine Talks immer ganz gern so mit irgendwie so mindestens einem großen Fuck-up, weil ich das immer als wunderschöne Motivation sehe, warum wir uns mit dem Thema eigentlich befassen sollen. Und ich habe da mal so ein bisschen überlegt, was fällt mir da so einen schönen Fuck-ups aus der Welt der Data Analysis, der Data Science, und eine Sache, die mir dann eingefallen ist, ist ein sehr bekanntes Paper. Und weiß nicht, vielleicht kennt es einige. Einige grinsen schon so ein bisschen wissend. Vielleicht wissen es einige, auf ich hinaus will. Die anderen werden es in ein paar Sekunden wissen. Das hier war ein sehr bekanntes Paper und dann wurde es irgendwann schlagartig noch deutlich bekannter, als einige Dinge daraus kamen. Growth in a Time of Debt. Das haben zwei sehr eminente Wissenschaftler geschrieben, eine Frau Dr. Reinhardt und auch noch ein Herr Professor Kenneth S. Rogoff. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Uni die Frau Dr. Reinhardt war, aber der Professor Rogoff ist Wirtschaftswissenschaftler an der Harvard University, also sehr angesehener Kopf offensichtlich, gilt so als einer der führenden Autoritäten, was so Volkswirtschaftslehre betrifft. Und die haben dieses Paper geschrieben, was unheimlich eingeschlagen ist. Upsala. Ah, wir haben das gleiche Problem wieder. Mein Bildschirm und der Beamer sind out of sync. Ich muss jetzt öfter mal dahin gucken. Das Paper ist unheimlich eingeschlagen. Das wurde knapp 5.500 Mal zitiert. Und das ist für so ein wissenschaftliches, akademisches Paper eine absolut riesige Hausnummer. Also das passiert unheimlich selten. Das ist auch wirklich in, sag ich mal, so in Policymaking-Kreisen, also in politischen Kreisen und so weiter, ist das Ding unheimlich schnell, unheimlich bekannt geworden, weil es behauptete, eine ziemlich wichtige volkswirtschaftliche Frage sehr eindeutig beantworten zu können. Worum ging es denn da? Also wenn man sich das Paper anguckt und dann so mal seinen ersten Absatz reinguckt, was da steht, da findet man diesen kleinen Abschnitt, den ich mal gelb markiert habe. Was die beiden Autoren nämlich sagen, ist, sie haben sich eine wichtige Frage angeguckt. Die Frage war, wie schnell oder wie gut wächst eine Volkswirtschaft in Abhängigkeit davon, wie viel Schulden der Staat macht. Also die Intuition ist irgendwie klar, wenn wir irgendwie extrem viele Schulden machen, könnte man meinen, läuft die Gefahr, dass wir vielleicht irgendwie in so eine Schuldenkrise irgendwie reinschlittern und dann kriegen wir Inflation und alles stagniert und dann werden wir letztendlich irgendwann zu irgendeiner, weiß ich nicht, Bananenrepublik oder so. Also irgendwie so, das war irgendwie eine wichtige Frage und viele haben sich gefragt, hey, wie viel Schulden dürfen oder sollten wir eigentlich machen? Und diese beiden Autoren haben gesagt, da ist ganz klar in den Daten zu sehen, 90% vom Bruttoinlandsprodukt, darüber solltet ihr nicht gehen. Solange ihr da drunter bleibt als Staat, als Regierung, ist alles tutti, könnt ihr machen, aber sobald ihr euch mehr verschuldet als diese 90% vom BIP, dann wird das Wirtschaftswachstum immer langsamer und langsamer und irgendwann wird es dann wahrscheinlich sogar negativ und wir geraten alle in sehr große Probleme. Und es war natürlich für viele Politiker total nice zu lesen, weil es gab offenbar eine ganz klare Ansage, was die Wissenschaft rausgefunden hat. Das wurde sowohl in Europa als auch in Amerika sehr, sehr oft referenziert, dieses Paper. Da wurden politische Entscheidungen drauf basiert. Zum Beispiel in der 2008er Finanzkrise, als Griechenland diese Austeritätspolitik verordnet wurde, im Sinne von, jetzt ihr müsst mal alle hier euren Haushalt runterfahren und sparen. Das wurde auch durch dieses Paper begründet. Also es wurde gesagt, Leute, ihr könnt hier nicht euer ganzes Geld verpulvern. Ist ja klar, dass es euch scheiße geht. Ihr müsst mal eure Ausgaben in den Griff kriegen. Also das Paper hat sehr viele Leute im Alltag sehr stark getroffen. Wir nennen es ein Multi-Country Historical Dataset on Public Data. Dieses groß angekündigte Dataset, das war eine Excel-Tabelle. Wie es Wirtschaftswissenschaftler oder Allgemeinwissenschaftler und Akademiker leider oft machen, das war mit einer Excel-Tabelle. Und dann gab es eine sehr interessante Story, da hat nämlich ein Masterstudent der Wirtschaft in irgendeiner Uni, hat als Sommerprojekt von seinem Prof gesagt bekommen, jo, du kennst doch dieses spannende Standard-Paper da, was wir alle auswendig können, koch doch mal die Analyse irgendwie nach, da wirst du eine Menge drüber lernen, wie man so eine Datenanalyse macht und das ist für dich total cool, das ist ein schönes Semesterprojekt. Und er hat das halt so probiert, kann ja nicht so schwer sein. Und wie sich rausstellte, hat er wirklich eine Menge dabei gelernt, aber nicht unbedingt das, was der Professor gehofft hatte, was er lernen würde. Denn was er gelernt hat, ist, seine Daten, also seine Ergebnisse, waren immer komplett anders als das, was diese eminenten Wirtschaftswissenschaftler rausgefunden haben. Und sein Professor meinte, hey, stell nicht so an, das ist nur eine Excel-Tabelle. Da musst du irgendeinen dummen Fehler drin haben, guckst dir noch mal an. Und so lief das jede Woche. Jede Woche, ne, guck dir das noch mal an, da musst du irgendeinen Fehler drin haben, das geht doch nicht. Und irgendwann saß er dann, hat ein Interview gegeben, da kenne ich die Story, saß er dann eines Nachts in seinem Dorm, in seinem Studentenwohnheim und guckt mal wieder zum 100. Mal auf diese Daten. Und dann fällt ihm was auf und er denkt so echt, er kann überhaupt nicht fassen, was gerade passiert, ruft seinen Roommate und meint so, jo, kannst du mal da drauf gucken, habe ich jetzt irgendwie, weiß nicht, dissoziiere ich gerade oder siehst du das auch? Und was sie gesehen haben, weiß ich, vielleicht haben es einige schon gesehen, für die, die es noch nicht gesehen haben in dieser Tabelle, habe ich hier diesen wunderschönen roten, dramatischen Pfeil. Diese eine Formel hier unten, diese Average-Formel, die referenziert einen Bereich an Daten. Aber der Bereich, der referenziert wird, endet genau hier. Das heißt, 5 Datenpunkte von 5 Ländern fehlten. Das war der Grund, warum die Daten immer ein anderes Ergebnis machten als diese beiden Professoren. Weil die beiden Professoren diesen fürchterlichen Fehler in der Excel-Tabelle hatten. Wenn man die Daten mit reinnimmt, ändern sich die Schlussfolgerungen komplett. Dann kommt nämlich raus, diese 90% sind völliger Unfug. Man kann und sollte sogar über 90% gehen, weil dann hat man mehr Investitionen und das tut der Wirtschaft gut und so weiter. Also, turns out, dieses Paper war kompletter Murks. Und die ganzen Policy-Entscheidungen, die darauf basierten, auch. Ziemlich problematische Sache. Und so jetzt mein Selling Point hier ist, würde ich sagen, dass vielleicht funktionale Programmierung oder gewisse funktionale Programmierpraktiken oder Paradigmen solche Dinge unter Umständen tendenziell hätten vermeiden können oder solche Art von Fehler vielleicht ein Stück weit schwerer zu begehen gemacht hätten können. Natürlich, obligatorischer Disclaimer, robusten Code zu schreiben ist nicht exakt gleichbedeutend mit funktionaler Programmierung. Also man kann auch mit FP ziemlich schlechten Code schreiben und man kann auch ohne funktionale Programmierung in jeder anderen Sprache ziemlich guten Code schreiben. Aber gewisse Paradigmen aus der Welt der funktionalen Programmierung machen bestimmte Fehler etwas schwerer, das macht es ein bisschen einfacher, robuster zu schreiben. Und das ist hier so mein Angle. Also ich will so ein paar Konzepte vorstellen aus dieser Welt, die man aber auch in jeder anderen Programmiersprache verwenden kann, so man das denn möchte. Also es ist kein Haskell 101-Talk oder ähnliches, sondern es ist eher, ich möchte so ein paar, sage ich mal, Denkmuster oder Ansätze vorstellen, die vielleicht ganz hilfreich sein könnten in der täglichen Programmierpraxis. Und wenn man sich da mal so seine Lieblingsenzyklopädie online anguckt, was eigentlich dieses funktionale Programmierung ist, dann findet man da irgendwie viel Text mit sehr vielen Worten, die immer wieder auftauchen. Die werden wir uns jetzt nicht alle durchlesen. Ich habe die alle mal markiert. Wen es interessiert, der kann die sich da mal irgendwie zu Hause nochmal angucken. Was so das Too Long Didn't Read ist, es sind so ein paar Kernkonzepte, die immer und immer wieder auftauchen und die unser Leben so ein Stück weit einfacher machen. Zum einen geht es sehr, sehr viel um Funktionen, was man sich vielleicht auch schon hätte überlegen können in Anbetracht des Namens funktionale Programmierung. Also die spielen wohl eine ziemlich wichtige Rolle. Was da oft gesagt wird, die sollen so etwas vermeiden, was sich Mutable State und Side Effects nennt. Da gucken wir gleich mal drauf. Das kann man sehr klar definieren. Das ist eigentlich ein total einfaches Konzept, was unser Leben viel einfacher macht. Was anderes, was dabei noch aufpoppt, ist immer so dieser sogenannte Declarative, dieser deklarative Style. Das ist so ein bisschen härter zu definieren. Das ist eher so ein Feeling-Ding. Da versuche ich euch auch so ein bisschen eine Intuition zu geben, was das eigentlich ist und was das kann. Der Punkt davon ist, diese Ansätze machen es deutlich einfacher, Programmcode durch Angucken, per Inspection, wie der Mathematiker sagt, zu verifizieren. Also man guckt drauf und man sieht relativ schnell, okay, dieser Code tut tatsächlich das, was er soll. Und wenn wir uns dann überlegt haben, wie wir solche Funktionen schreiben, dann gucken wir uns so das zweite große Thema an, was auch so ein bisschen so eine Kernidee vom funktionalen Programmieren ist. Wir haben viele kleine Funktionen, die wir uns alle irgendwie angeguckt und verifiziert haben. Und wie Legosteine machen wir diese kleinen Dinge alle zusammen und bauen uns darauf auf, irgendwie was zusammen, was wir eigentlich wollen. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen wie so ein Ingenieur vorstellen, der irgendwie, weiß nicht, total langweilige, genormte Zahnräder nimmt und Keilriemen und was weiß ich, Ingenieure noch so verwenden, ich bin keiner, und das irgendwie so zusammenbaut und daraus dann irgendwie einen coolen, weiß nicht, Verbrennungsmotor oder sowas baut. Da kommt wieder dieser komische deklarative Style, über den wir gleich reden. Und es geht wiederum dadurch, dass man sich das dann dadurch ein Stück weit einfacher angucken kann und sich gleich vergewissern kann, okay, diese Teile funktionieren irgendwie so miteinander und kommen so miteinander aus, wie sie sollen. Das berührt dann auch so ein Thema, was ich auch ganz kurz erwähnen werde, dass Funktionen sogenannte First-Class-Citizen sind. Sowas, auf Deutsch kann man das ein bisschen schwer übersetzen. So Bürger ersten Ranges, also eine wichtige Rolle spielen. Das werde ich ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Ist aber nicht so weit wichtig. Also das sind so die drei Dinge, über die ich reden will. Das ist so der kleine Theorieteil. Und danach habe ich so ein kleines Beispielprojektchen vorbereitet. So ein ganz kleines Data-Science-Projektchen ist total simpel und einfach zu verstehen. Sind ein paar sehr simple Analysen von einem sehr bekannten Datensatz, wo ich mal so zeige, wie man das von so einem funktionalen Winkel aus machen würde. Gut, dann reden wir erstmal über Funktionen. Und ich mache das immer gerne am Beispiel. Und ein schönes Beispiel ist Palindrome. Das ist so meine Standardfunktion, die irgendwie in jedem meiner Talks vorkommt. Nur kurz nochmal, damit wir alle auf der gleichen Ebene sind, für die, die es vielleicht nicht wissen oder vergessen haben, Palindrom ist ein String oder eine Zahl oder was auch immer, den man vorwärts und rückwärts lesen kann und das Gleiche kommt raus. Also zum Beispiel A, B, C, B, A wäre ein Palindrom, weil wenn ich es in die andere Richtung lese, steht auch A, B, C, B, A, aber A, 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 B ist natürlich ganz offensichtlich kein Palindrom, weil rückwärts gelesen, das ist was anderes. Und wir wollen eine Funktion schreiben, die für einen beliebigen String, den wir da reinwerfen, uns sagt, jo, es ist ein Palindrom oder nee, ist es nicht. Und wenn wir uns jetzt erstmal vorstellen, dass wir irgendwie ganz naiv, so vielleicht wie jemand, der in den, weiß nicht, 80er Jahren C oder so gelernt hat, also mit einem ganz imperativen Step-by-Step-Style arbeitet, wie würde man das dann so programmieren, wenn man sich so ganz naiv überlegt? Naja gut. Man würde hier jetzt mal ein Beispiel von Python so eine Funktion schreiben, die heißt isPalindrome, die kriegt einen String S und die soll uns irgendwie einen Boolean zurückgeben, also einen Wahrheitswert. Entweder ja, ist ein Palindrom oder nee, ist es nicht. Die kriegt diesen String und so für Convenience schreiben wir uns erstmal in den Speicher eine Variable namens n, wie lang das ist. Das ist nur deswegen, weil diese Länge, weiß nicht, 12 Zeichen oder whatever, das brauchen wir ein paar Mal später. Das heißt, deswegen schreiben wir uns die mal in diese Variable n, dann Können wir uns ein bisschen Schreibarbeit sparen. Und dann machen wir so eine Schleife, die beginnt bei 0 und zählt diesen gesamten String durch. Nichts anderes heißt dieser Befehl hier. Und dann vergleicht sie, und das zeige ich jetzt am besten auch nochmal mit einem Beispiel, weil das vielleicht nicht alle programmieren können und nicht alle direkt so vom Blatt lesen. Was diese Funktion macht ist, wenn wir irgendeinen String haben, weiß nicht, sagen wir mal wieder A, B, C, B, A, hier noch ein C davor und da auch nochmal ein C, das ist ein bisschen länger. Was diese Schleife jetzt macht, ist, sie vergleicht den ersten mit dem letzten, sagt, okay, das ist identisch. Das steht hier. Wenn jetzt aber feststellen würde, okay, das ist ungleich, in dem Moment würden wir sofort abbrechen können und sagen, nee, kann kein Palindrom sein. Aber für den Fall, dass es gleich ist, gehen wir auf beiden Seiten einen Schritt nach innen und sagen, okay, ist dieses A gleich diesem A? Ja, tatsächlich, ist das Gleiche. Dann würde man sagen, okay, die beiden sind auch gleich. Gut, das C ist jetzt so ein Edge Case, reden wir nicht drüber. Aber die grundsätzliche Idee ist, wir gehen von beiden Seiten durch diesen String durch und vergleichen jeweils, ob es identisch ist. Und wenn wir das erfolgreich durchgegangen sind, würden wir sagen, okay, wir können true return. Jeder dieser Checks hat ja zu wahr evaluiert, also ist es wohl ein Palindrom. Das Schöne an dieser Funktion ist, also sie ist nicht ganz gut, aber sie hat ein paar gute Sachen. Zum einen ist sie pure. Diese Purity, hatte ich ja gesagt, ist ein wichtiges Konzept und das ist jetzt so der Zeitpunkt zu erläutern, was das eigentlich heißt. Purity heißt, wenn ich den gleichen String noch ein zweites Mal reinwerfe, kriege ich immer das gleiche Ergebnis zurück. Also wenn ich C, A, B, C, B, A, C reinwerfe, kriege ich jedes Mal ein True zurück. Und es ist völlig egal, was irgendwo außerhalb passiert, das stört die Funktion nicht. Also ich kann diese Funktion in einer Codebase verwenden, die 87 Milliarden Zeilen hat. Das kann, Windows 10 oder so sein. Diese eine kleine Funktion ist davon blissfully unaware. Die weiß überhaupt nicht, was außerhalb von ihr passiert. Und das ist super. Warum ist das super? Das heißt, wir können uns diese Funktion komplett isoliert angucken und uns darüber Gedanken machen, funktioniert die oder nicht. Was außerhalb irgendwo im Speicher oder an anderen Stellen passiert, kann uns völlig egal sein. Und das Gegenteil gilt auch. Alles, was in dieser Funktion hier drin passiert, hat überhaupt keinen Einfluss auf alles andere, was außerhalb passiert. Daher nennt man diese Funktion pure, also oder pure im Englischen. Im Deutschen würde man es vielleicht auch mit rein übersetzen, aber das ist irgendwie so ein bisschen so ein verbranntes Wort, also sollten wir vielleicht nicht verwenden. Sie ist auch recht klein, sie kann noch ein bisschen kleiner sein, wir sehen gleich wie, aber sie ist immerhin recht klein, so klein, dass man sie sich irgendwie auf so ein Blatt Papier ganz entspannt aufschreiben kann und angucken kann und so Zeile für Zeile durchgehen kann und sich überzeugen kann, dass die schon offenbar richtig zu sein scheint. Das ist praktisch, je kleiner, desto einfacher ist das Denken. Ist sie aber auch easy to verify by inspection, wie der Mathematiker sagt. Also kann ich da 3 Sekunden drauf gucken, mir sicher sein, dass die wirklich das tut, was sie soll? Naja, nicht ganz. Es ist, man kann sie sich anstarren und so nach einer gewissen Zeit kann man sich vielleicht reasonably sure sein, dass die schon so halbwegs tut, was sie soll. Aber es ist ein bisschen tricky, weil vor allem wegen dieser Rechenoperation hier. Also wenn ich diese Schleife bei Character Index 0 beginne, muss ich ja immer rausrechnen, wenn ich hier habe 0, das wievielte Zeichen muss ich jetzt mit dem vergleichen. Wenn ich dann bei Stelle 1 bin, das wievielte Zeichen muss ich vergleichen. Das macht man hier in dem Fall mit diesem n der Stringlänge minus dem aktuellen Index minus 1. Und als ich die Funktion das erste Mal geschrieben habe, habe ich selber auch die minus 1 vergessen. Also da habe ich selber, als ich schon dieses Beispiel konstruiert habe, mit dem im Kopf, was ich eigentlich zeigen will, habe ich trotzdem selber einen Fehler begangen. Weil es eben nicht einen sofort antwortet und sagt, ja, ich bin absolut richtig, es kann nicht anders sein, sondern man muss denken. Und das ist das, was ich meine. Es ist so ein bisschen prone to diesen off-by-one-errors, ganz häufig in der Informatik, dass man gerade um eins falsch ist, weil man irgendwie im Kopf vielleicht gerade unaufmerksam war. Und technisch gesehen hat sie auch diesen mutable state, vor dem ich vorhin schon mal so kurz gewarnt habe. Mutable state, zur Erinnerung, heißt, ich schreibe an irgendeiner Stelle etwas in den Speicher, auf das ich später zurückgreife. Und das sieht man hier. Ich schreibe an eine Stelle im Speicher, die ich n nenne, diese Länge rein. Einfach deswegen, weil ich sie später nochmal brauche. Dann habe ich weniger Schreibarbeit. In dem Fall sage ich technically yes, weil ja, ich schreibe was in Speicher. Aber ich benutze es nur ein einziges Mal und zwar nur 2 Zeilen später. Also das ist jetzt nicht so schrecklich. Aber wenn jetzt die Funktion 700 Zeilen lang wäre und ich habe irgendwas im Speicher, was ich an 12 verschiedenen Stellen anfasse und munter hin und her ändere, dann ist es sehr leicht, den Überblick zu verlieren. Deswegen ist so die generelle Regel, man soll eigentlich so wenig versuchen wie möglich, Mutable State zu produzieren, im Idealfall gar keinen. Weil das macht es wieder einfacher, darüber nachzudenken, was man tut und sich sicher zu sein, dass das auch so stimmt. Wie würde man das Ganze jetzt aus so einer eher, sage ich mal, funktionalen Ecke programmieren? Also wie würde zum Beispiel so ein funktionales Python aussehen. Naja, wir würden die Funktion wieder gleich definieren. Wir haben eine Funktion, die einen String nimmt und ein Boolean zurückgibt. Aber wir können noch mal überlegen, was es eigentlich heißt, so aus, ich sag mal, mathematischer Sicht oder was die formale Definition eines Palindroms ist. Naja, formal gesehen, die eigentliche Bedeutung, die wir ausdrücken wollen, ist ein String, der, wenn man ihn vorwärts liest, genau das gleiche ergibt, wie wenn ich ihn rückwärts lese. Naja gut, dann schreiben wir doch einfach diese Definition hin. Und dadurch wird es eine einzige Zeile. Ist jetzt für die Leute, die Python nicht können, ist das Ding hier vielleicht ein bisschen verwirrend, ist total einfach zu erklären. Ansonsten ist es eigentlich recht einfach. Die Funktion macht einen Vergleich, das ist dieses Doppelgleichheitszeichen, des Strings, den wir ihr geben, und dem Reverse des Strings. Das hier, das nennt man so ein Python-List-Slicing. Das ist so ein bisschen syntaktischer Zucker. Wir könnten auch eine Funktion definieren, die wir irgendwie Reverse nennen. Das heißt einfach nur, dreh die Liste um. Also geh vom Anfang bis ans Ende, aber in Schritten von minus 1. Das heißt, was die Funktion macht, ist, sie evaluiert einfach nur, ist C, A, B, C, B, A, C exakt gleich diesem String rückwärts gelesen. Gut, dann schreibe ich den mal rückwärts hin. C, A, B, C, B, A, C. Und ja, man sieht, die beiden Strings sind gleich. Also wird diese Funktion zu wahr evaluieren. Und das ist es. Ist also im Prinzip eine Zeile. Kleiner geht's nicht. Ich würde sagen, in dem Fall kann man reasonably sure sein, ja, die ist ziemlich klein und viel kleiner wird sie wahrscheinlich auch nicht. Sie ist definitiv wieder pur oder rein oder was auch immer, weil, und hier sieht man es jetzt noch deutlich schöner, es fällt diese eine Variable s rein und alles, was wir returnen, hängt nur von diesem s ab. Nichts von außen kann da irgendwie reingrabbeln und nichts, was hier drin passiert, grabbelt irgendwo anders rein. Also die Funktion ist so pur oder rein, wie sie nur sein kann. Und sie ist wunderbar deklarativ, weil, und das ist jetzt so ein bisschen schwerer zu definieren, was es eigentlich heißt, dass es deklarativ ist. Deklarativ, ich versuche es immer so zu erklären, dass ich sage so, die faulste Antwort vom faulsten und unmotivierten Studenten, der nur aus dem Buch abliest, so überhaupt gar keine mentale Komplexität, so ganz lakonisch wie möglich. Naja, klar, was ist ein Palindrom? Naja, S ist gleich rückwärts S. Bumm, das ist genau die Definition. Ganz lakonisch dahingesagt, ohne viel Finesse, ohne irgendwie, ja, wir machen eine Schleife und dann beginnen wir bei 0 und dann müssen wir hier irgendwie n minus i minus 1 und dann so und nee. Einfach nur, S ist gleich Reverse S. And that's it. Also ich denke, viel deklarativer geht's nicht. Und genau aus dem Grunde ist diese Funktion auch sehr einfach durch bloßes Angucken zu verifizieren, wenn man weiß, was dieses List-Slicing ist. Den Punkt grante ich, das ist fair. Aber nehmen wir an, wir sind gute Python-Programmierer, wir kennen dieses List-Slicing und wir sehen, okay, es ist ein Palindrom, wenn S gleich Reverse ist. Ja gut, was soll da falsch sein? Also in dem Fall können wir uns das eine Sekunde angucken und sagen, ja, genau das ist Definition, genau das wollen wir. Und ja, dadurch ist das Ganze deutlich einfacher irgendwie zu verifizieren. Wir können uns recht schnell sicher sein, diese Funktion funktioniert. Und wir haben kein Mutable State anymore. Wir schreiben nur für den Speicher, aber wie gesagt, das war ja nicht so ein brennendes Issue von Anfang an. Warum kümmern wir uns um diesen ganzen Kram? Naja, wie gerade gesagt, und hoffentlich konnte ich es ein bisschen demonstrieren, es ist viel einfacher, über so eine kleine Funktion zu denken, als über eine große. Und wenn die dann auch noch rein ist, umso mehr, weil wir uns nicht Gedanken machen würden, was irgendwo außerhalb passiert. Die kleine Funktion macht immer ihr eigenes Ding, egal was irgendwo sonst passiert. Und wenn sie dann noch so ohne Mutable State auskommt und so ganz deklarativ, lakonisch, simpel dahergesagt ist, dann ist es ziemlich einfach und schnell, sich die anzugucken und zu sagen, okay, das passt. Jetzt bei so kleinen Beispielen ist es vielleicht nicht so der Burner. Aber sobald wir irgendwie hinreichend komplexere Probleme uns angucken, die wir irgendwie auch gerne verifizieren wollen mit komplexeren Analysen, dann macht es das Ganze schon deutlich einfacher und spart uns einfach viel mentale Anstrengungen. Und so als kleiner Seitenhieb auf Akademia, und ich darf das, weil ich war jahrelang in Akademia, wenn man sich mal so den Source Code anguckt, der an viele Paper so attached ist, also der mitveröffentlicht wird, ist der Code eher so dem ersten Beispiel entsprechend als dem zweiten. Also was man da teilweise sieht, ist irgendwie so der gesamte Code für irgendeine komplexe Analyse sind 20 Seiten Source Code, eine einzige Funktion beginnt bei Zeile 1, endet bei Zeile 712, mit hunderten Variablen im Speicher, mit kryptischen Namen, wo auf Seite 7 keiner mehr weiß, was diese eine Variable auf Seite 3 überhaupt ursprünglich bedeutet hat. Und zwischendurch wurde sie 17 Mal verändert. Also da ist mit Verifizierbarkeit eigentlich gar nichts mehr. Das ist eigentlich fast so schlimm, wie Excel zu nehmen und dann irgendwie nur einen Teil der Dinge auszuwählen. Also ich denke, das ist schon mal ein Stück weit eine Verbesserung. Okay, jetzt haben wir eine grobe Vorstellung, wie so eine schöne Funktion aussieht. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben so eine ganze Reihe an schönen Funktionen gemacht. Die liegen alle vor uns wie kleine, schöne, normierte Zahnräder oder kleine, hübsche Legosteine. Und wir sind uns sicher, die tun alle, was sie sollen. Was wir jetzt machen ist, klar, wir wollen ja nicht Legosteine produzieren oder Zahnräder, sondern wir wollen ja, haben wir gesagt, ein schönes, großes Projekt machen, Verbrennungsmotor. Also müssen wir diese ganzen Teile jetzt zusammenpacken. Und da gibt es zwei Dinge. Zum einen die Funktionsapplikationen. Das ist jetzt wieder so ein fürchterlich böse, kompliziert klingendes Wort von Mathematikern. Es ist aber eigentlich total ganz einfaches, recht sinnfreies Konzept. Das heißt einfach, ich habe eine Funktion, jede beliebige, und ich schmeiße da irgendwas rein und die Funktion macht irgendwas damit. Ich habe jetzt hier aus der Welt der ganz hohen Uni-Mathematik ein sehr hochkomplexes Beispiel genommen. Wir haben eine Funktion f, die nimmt eine Zahl x und gibt zurück 3 mal x. Und wenn man jetzt da zum Beispiel die 5 reinpackt, kommt raus 3 mal 5. Naja gut, 15. Nichts weiter als Funktionsapplikation. Ich habe eine Funktion, die ich hier f nenne und ich appliziere oder ich schmeiße da irgendwie ein Argument rein und gucke, was rauskommt. Ein Informatiker würde es anders nennen. Der würde sagen, naja, ich rufe eine Funktion auf und gebe der ein oder mehrere Argumente. Ist auch sehr simpel. Hier ist ein kleines Sternchen, das bezieht sich auf was in ein, zwei Folien kommt. Da ist noch so ein kleiner Twist, aber da machen wir uns keine Sorgen drüber. Der Punkt erstmal ist, ich rufe eine Funktion auf, ich werfe da irgendwie was rein. Nichts weiter ist eine Applikation einer Funktion. Und wenn man Data Science macht, dann macht man das die ganze Zeit. Weil man hat die ganze Zeit irgendwelche Zahlen aus irgendeiner Tabelle oder aus einer Datenbank und man will mit den Zahlen ja irgendwie was machen. Also man will, weiß ich nicht, irgendwie die Einträge nach irgendwas aufsplitten, dann will man vielleicht einen Mittelwert berechnen oder eine Korrelation oder man will irgendwie, ja, man will 100.000 verschiedene Dinge irgendwie machen. Also man wirft ständig Funktionen auf irgendwelche Daten, weil die Daten alleine sind erstmal relativ nichtssagend. Dafür habe ich auch mal so ein kleines Beispiel. Hier steht jetzt noch Calculate VAT, auf Deutsch würde man zum Beispiel sagen, wie berechne die Mehrwertsteuer. Also VAT ist das englische Wort Value Added Tax für, was wir im Deutschen Mehrwertsteuer nennen. Wir stellen uns mal vor, wir arbeiten in so einem, in so einem Steuerbüro oder wir sind Buchhalter. Ich weiß, das ist jetzt keine verlockende Vorstellung, aber fürs Beispiel stellen wir uns das jetzt mal vor. Wir haben da jetzt irgendeinen komischen Kunden, der hat uns hier irgendwie so eine Liste mit Belegen gegeben, die er bezahlt hat irgendwie. Verschiedene Ausgaben, die er getätigt hat, wir müssen jetzt die Mehrwertsteuer berechnen und aufsummieren, weil wir das vielleicht für die Steuererklärung brauchen. Wie würde man das jetzt naiv in Python machen? Naja, wir wollen irgendwo hier in diese Liste VATs, da wollen wir unsere Ergebnisse reinspeichern, dann gehen wir alle Elemente dieser Liste durch, das ist also diese Vorschleife, und für jeden Preis berechnen wir den Preis, also den Anteil der Mehrwertsteuer an diesem Preis, also wir multiplizieren den aktuellen Preis mit 19% und schreiben das in unsere Liste ran. Also wir sagen, okay, 19% von 1,99 Euro sind so viel Cent, schreiben wir da rein. 19% von 2,95 ist ein anderer Betrag, schreiben wir da rein. Und so weiter und so fort. Am Ende ist die Liste irgendwann leer und fertig. Und wenn man dann reinguckt, ist in dieser VATS-Liste tatsächlich sind diese Beträge drin. Das wäre jetzt wieder so ein naiver, imperativer Ansatz, wie man ihn vielleicht irgendwie in ja C oder jeder anderen imperativen Sprache machen würde. Man sagt dem Computer ganz explizit Step by Step, was zu tun ist. Und das ist auch an sich eine valide Sache, aber man kann es, wie ich finde, deutlich eleganter und einfacher und mit deutlich weniger verbosem, sich wiederholenden Code machen, wenn man das Ganze aus so einer funktionalen Ecke sich anguckt. Und da gibt es diese eine Funktion, Map heißt die, und das ist wirklich so ein Ding, was man in der funktionalen Sprache immer und immer wieder macht. Die Map ist so ein Standard-Cornerstone, das sollte man mal gesehen haben. Wie würde man das in Python machen? Naja, wir haben wieder irgendwie hier unsere Liste mit Preisen. Und was wir dann brauchen, ist nur diese eine einzige Zeile. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend aus, sind auch ein bisschen viele Klammern drin und irgendwie so ein paar andere komische Sachen, aber wir gehen da jetzt mal ganz Schritt für Schritt langsam durch und ich denke, dann ist es auch recht einfach verständlich. Das List am Anfang hier, das ignorieren wir jetzt erstmal. Also wenn man sich anguckt, was rauskommt, es sind die gleichen Zahlen, also das scheint zu funktionieren. Das List ignorieren wir, das brauchen wir nur, weil Python da so ein bisschen komisch ist. Was das Entscheidende ist, ist hier dieser Aufruf von Map. Map ist eine Funktion und die nimmt zwei Dinge entgegen. Einmal dieses komische Lambda x Doppelpunkt 0,19 mal x, das ignorieren wir erstmal. Und das zweite ist diese Liste an Preisen. Also wir haben zwei Parameter. Das erste, in dem Fall der zweite tatsächlich, ist diese Liste an Preisen. Ist klar, damit wollen wir arbeiten. Und das zweite, steht hier an der ersten Stelle, ist dieses Ding. Und das ist eine Funktion. Eine Funktion, die eine Variable x nennt und zurückgibt 0,19 mal x. Python hat dafür dieses Schlüsselwort Lambda genannt. Also die nennen es einfach so für eine Funktion, die ich mir so on the fly gerade mal irgendwie bauen muss. Muss man nicht weiter hinterfragen, warum. Und wie gesagt, dieses Mapping, das passiert in FP andauernd. Wir haben eine Liste, in dem Fall Prices, und wir haben irgendeine Funktion. Und diese Funktion schmeißen wir auf alle Elemente dieser Liste gleichzeitig drauf und kriegen am Ende eine andere Liste draus. Und Was man jetzt hier gerade sieht, was ich gerade gesagt habe, wir haben hier eine Funktion dieser Funktion Map als Parameter übergeben. Das heißt, man kann also einer Funktion auch andere Funktionen als Parameter geben. Das nennt man Higher Order Functions. Ist so ein Schlüsselwort, kann man vielleicht mal gehört haben, ist jetzt gerade nicht weiter wichtig. Der Punkt eher hier ist, wenn man es so in eine Zeile schreibt, ist eigentlich sofort klar, okay, wir machen Map. Das heißt, wir haben eine Liste an Elementen und auf jedes Element werfen wir eine Funktion. Und das Coole ist, zum einen ist es viel, viel weniger Text. Zum zweiten ist instant klar, was wir machen. Wir werfen eine Funktion auf alle Listenelemente. Und zum dritten, wenn der Compiler das sieht, dann weiß er sofort, okay, das ist irgendwie was, wo all diese Operationen unabhängig passieren. Also 19% von dem kann ich unabhängig ausrechnen von allem anderen, was in der Liste steht. Und wenn ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr großes Steuerbüro wäre, wo in meiner Liste irgendwie nicht nur 4, sondern, weiß nicht, 4 Millionen Elemente drin wären, kann ich das in meinem Steuerbüro-Supercomputer-Cluster beliebig parallelisieren auf so viele Rechenkerne, wie ich habe, weil ich ja wirklich jeden Steuersatz einzeln unabhängig ausrechnen kann. Um 19% von 1,99 € auszurechnen, muss ich nicht wissen, was mit diesen anderen Zahlen hier passiert. Also wir haben in dieser einen Zeile gleich unheimlich viel Absicht oder unheimlich viel Verständnis reinkodiert und haben uns eine ganze Menge generischen Blabla-Code mit der Schleife und so weiter gespart. Was dann noch so ein zweiter Cornerstone ist, den ich auch noch kurz zeigen wollte, ist so ziemlich ähnlich zu Map, macht aber was leicht anderes. Und dazu stellen wir uns jetzt vor, wir sind immer noch in unserem Steuerbüro, unser Job ist immer noch nicht zu Ende, immer noch mehr Buchhaltung zu machen und haben jetzt offenbar irgendein cooles Steuergesetz entdeckt, was sagt, dass kleine Beträge irgendwie steuerlich besser sind für unseren Mandanten. Gut, dann müssen wir jetzt eine Funktion schreiben, die uns die kleinen Elemente aus der Liste rausnimmt. Und wir definieren jetzt hier einfach mal klein als kleiner als 2 Euro. Was wir also tun ist, naiv in Python, das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, da würden wir wieder so eine Schleife machen. Mit der Schleife gehen wir durch, checken jeden Preis, ist der kleiner als 2. Wenn ja, speichern wir ihn, wenn nicht, nicht. Ist wie gehabt wieder sehr viel redundanter Standardcode, der sich jedes Mal wiederholt. Könnt es aber in funktionalen Paradigmen mit einem anderen Befehl machen, der nennt sich Filter. Das ist ein ziemlich sinnvoller Name, finde ich. Wir wollen rausfiltern, was eine Bedingung erfüllt. In dem Fall ist es kleiner als 2, ja oder nein. Und dann hat man wieder so einen schönen so einen One-Liner. Dieses List hier drumherum, wie gesagt, das können wir wieder ignorieren. Das steht da nur, damit es richtig ist. Muss man nicht drüber nachdenken. Das liegt nur daran, dass der Filterbefehl in Python so ein bisschen so ein anderes Objekt zurückgibt, was man erst in die Liste umwandeln muss. Warum das so ist, ist völlig irrelevant. Also das List einfach ignorieren. Der Kernpunkt hier ist, wir nutzen diesen Filterbefehl. Filter nimmt wieder 2 Sachen entgegen. Zum einen wieder eine Liste, in dem Fall Prices. Und zum zweiten wieder so eine komische Inline-Funktion. In dem Fall eine Funktion, die entweder wahr oder falsch zurückgibt. Und diese Funktion prüft, ist x kleiner als 2 und gibt entweder zurück ja oder nein. Und wenn man das dann so macht, dann kriegt man zurück nur diejenigen Elemente aus dieser Liste Prices, die diese Funktion erfüllen. Diese Funktion nennt man im Slang auch ein Prädikat, wenn man das mal irgendwo hört, muss man sich nicht merken. Und dieses Prädikat, diese Funktion ist wie gesagt hier wieder als Higher-Order-Function ein Parameter, den wir übergeben. Und wie gesagt, das ist ebenso trivial zu parallelisieren, weil ich kann diese ganzen Prüfungen, ist das kleiner als 2, ist das kleiner als 2 und so weiter, ohne nachzudenken, ohne jede Gefahr auf beliebig viele Server aufteilen. Es ist völlig egal, was überall anders passiert. Und es ist wieder nur eine Zeile. Wir sparen uns diesen ganzen Buhai mit der Schleife und dem Durchiterieren und dem Listen und den Appenden und so weiter. Es ist eine einzige Zeile, die eigentlich klipp und klar sagt, was wir tun. Wir wollen filtern. Zwar, was wollen wir filtern? Unsere Liste an Preisen. Und wonach wollen wir filtern? Naja, ist es kleiner als 2 oder ist es nicht? Why bother? In der Data Science machen wir das ganz oft. Also ganz oft haben wir irgendeinen riesigen Datensatz und wir interessieren uns nur für manche Einträge. Also können uns irgendwie angucken, junge Leute ein anderes Kaufverhalten als ältere Leute oder haben Frauen ein anderes Kaufverhalten als Männer oder was auch immer. Also wir filtern und selekten eigentlich die ganze Zeit irgendwas. Wenn man da jedes Mal irgendwie so eine komische Schleife drumherum macht, die man da irgendwie durchloopt mit mehreren Zeilen und irgendwas hin und her kopiert, können sich irgendwann Fehler einschleichen. In so einem Einzeiler, würde ich sagen, ist die Gefahr ein bisschen geringer. Und wenn man das Ganze dann, wie gesagt, in so einen Einzeiler rein abstrahiert, sparen wir uns Code und wir machen unsere Absicht, unsere Intention viel klarer, was wir wollen. Wir filtern, 10 nur noch, okay, da muss ich wohl ein bisschen schneller machen. Ich habe ja hier nur 3/4 Stunde, okay, gut. Dann reden wir kurz über das Zweite. Man kann nämlich Funktionen auch composen oder im Deutschen komponieren, also zusammenstellen. Das heißt nichts weiter als, ich habe eine Funktion, die macht irgendwas, habe eine zweite, die macht irgendwas, die beiden kann ich zusammenpacken. Also wenn ich erst +5 addiere und das dann verdopple, kann ich daraus auch eine Funktion machen, die eins in einem Rutsch macht. Warum ist das eine gute Sache? Naja, man spart sich, dass man in diesen ganzen Zwischenschritten ständig irgendwo Sachen im Speicher speichern muss und dann irgendwie durcheinander kommt. Wenn man sich mal so manchmal so einen Data Science Code anguckt, sieht man ganz oft, dass Leute irgendwie sagen, ja, das ist mein Data Frame 1, wo ich alle jungen Leute selektiert habe, dann mache ich einen Data Frame 2, wo ich dann aus den jungen Leuten nur die, weiß nicht, Frauen genommen habe, dritter Data Frame nur die Frauen, die jung sind und mindestens zwei Kinder haben und so weiter. Und dann ist der Speicher vollgemüllt und man verliert völlig den Überblick, was passiert. Also es kann Sinn machen, so diesen ganzen Mutable State in between sich zu sparen und Funktionen zusammenzustellen. Ich fürchte, wir müssen jetzt hier so ein kleines bisschen schneller machen. Was ich hier aber sagen möchte, und damit leiten wir jetzt auch in das praktische Beispiel über, man kann dieses Zusammenchainen von Funktionen leider in Python nicht so schön machen. Und das finde ich total traurig, weil ich mag Python sehr und ich mag zum Beispiel R nicht so wirklich. Ich muss sehr viel R im Dayjob machen. Wird wenigstens gut bezahlt, aber trotzdem genieße ich es nicht. Da ist R aber ein bisschen voraus, weil in R gibt es diesen Operator, Pipe nennen die das. Da kann man sagen, ich möchte erst die Funktion 1, dann die Funktion 2, dann die Funktion und so weiter. Das ist eine sehr schöne Syntax, die finde ich super. In Python kann man das leider nicht, da muss man da mit ganz vielen Klammern arbeiten. Also wir haben irgendeine Zahl, wenden darauf die Funktion 1 an, darauf die 2, darauf die 3. In Haskell gibt es auch einen recht schönen Operator, das ist ein Punkt. Python, wie gesagt, ist da so ein bisschen hässlich, aber aus dem Grund und aus ein paar anderen Gründen werde ich jetzt das praktische Beispiel tatsächlich in R zeigen, obwohl es mir selber so ein bisschen innerlich wehtut. Aber ich glaube, die R-Syntax ist vielleicht für Newcomer, die noch nicht so FP-Erfahrung haben, ein Stück weit intuitiver zu verstehen. Deswegen das Folgende jetzt in R. Und ich habe ein ganz praktisches Beispiel von einem Datensatz von einem sehr bekannten Schiff, das wahrscheinlich sehr viele kennen. Sehr schönes Schiff, das leider nicht so lange Bestand hatte, nämlich die RMS Titanic. So traurig das ist, so schön ist es für Data Scientists, denn es gibt es ist ein Klischee an diesem Punkt, es gibt diesen einen Titanic-Dataset, was so eins der Standardbeispiele in jeder Data Science Introduction-Vorlesung ist. Dieser Datensatz listet alle Passagiere auf, gibt so ein paar Infos zu denen, also welches Geschlecht, wie alt waren die, wie war deren Ticketnummer, wie viel haben sie bezahlt und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, auf welcher Klasse waren sie, und ganz wichtig, haben sie überlebt oder nicht. Und da kann man unheimlich viele spannende Analysen mitmachen und gucken, wovon hängt denn das Überleben ab. Da kann man ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Ich habe mal ein, zwei Beispielanalysen rausgepickt, die ich jetzt mal kurz zeigen will. Jetzt sollen wir uns mal überlegen, okay, was wollen wir denn diesem Datensatz für eine Frage stellen? Eigentlich sollte man ja immer eine Frage am Anfang haben und sich dann Daten suchen. Wir machen das gerade mal so ein bisschen bad practice. Aber wir haben nun mal den Datensatz zuerst und überlegen uns mal, was könnten wir herausfinden? Naja, wir kennen ja aus dem Film irgendwie oder vielleicht aus der historischen Literatur diesen Spruch, Frauen und Kinder zuerst. Man hat die Frauen damals ganz gentleman-like vorgelassen und die Kinder auch und die Männer haben sich brav hinten angestellt. Sieht man das denn in den Daten? Ist ja vielleicht eine interessante Frage. Wenn man das jetzt machen möchte und sich den Datensatz mal angeguckt hat, erinnern wir uns, okay, es gibt da irgendwie verschiedene Klassen. Erste Klasse, zweite, dritte. Und wir wissen aus dem Film mit Leo DiCaprio, die dritte Klasse wurde irgendwann unten zugeschweißt, weil man wollte den Plebs nicht auf den Rettungsbooten haben. Also die Klassenzugehörigkeit könnte uns so ein bisschen die Datenanalyse ein bisschen tricky machen. Was machen wir? Wir machen jetzt erstmal so die nukleare Option. Wir gucken uns jetzt erstmal nur die First Class an. Alles andere ignorieren wir. Das andere machen wir später. Und ein anderer Punkt ist, es hieß ja Frauen und Kinder zuerst. Das heißt, die Kinder in dem Datensatz können uns unsere Analyse auch so ein bisschen verzerren. Weil klar, es gibt ja auch viele Jungen, die dann auch irgendwie vorgelassen wurden. Das heißt, wir sollten uns erstmal nur auf die Adults gucken, wo das nicht irgendwie mit reinspielt. Okay, das Age, also das Alter, mag vielleicht auch noch mit reinspielen. Klar, so ein 70-jähriger Gentleman mit Krückstock ist vielleicht nicht so robust wie ein 25-jähriger junger Bursche. Mag sein. Können wir uns später mal Gedanken drüber machen. Okay, let's postpone that. Wie machen wir das denn jetzt? Naja, wir machen uns so eine schöne Pipeline in R. Wir beginnen mit diesem Datensatz, der ist in der Variable Titanic. Dann haben wir hier diesen Chain-Operator, machen die erste Funktion. Da haben wir jetzt dieses Wort Filter, wir erinnern uns. Wonach filtern wir? Wir filtern, ob diese Passenger-Class gleich 1 ist. Also was diese Zeile macht, ist, ohne irgendwann irgendwas irgendwie in den Speicher zu schreiben, sie nimmt diese Variable, filtert uns raus, dass wir nur die Leute aus der ersten Klasse haben. Dann chainen wir direkt danach die zweite Funktion. Wir gucken uns nur die Leute an, die älter als 21 sind, weil wir wollen uns nur die Erwachsenen angucken. Und zum Schluss, dieses Select ist nur, das heißt nur, welche Spalten will ich mal angucken. In dem Fall Sex and Survived. Und wenn man sich das mal so anguckt, sieht man, okay, das sind nur die ersten 10 Einträge, weil viele der Frauen scheinen überlebt zu haben, bei den Männern einige nicht so. Könnte vielleicht was dran sein. Wir sollten uns mal den ganzen Datensatz angucken, was habe ich gerade erklärt. Das heißt, wir können uns ans Ende noch diesen Table-Befehl schreiben, der macht so eine Tabelle. Wenn man das jetzt so sieht, sieht man, okay, von den Frauen 69 Leute haben überlebt. Bei den Männern sieht es deutlich schlechter aus, da hat die Mehrheit sogar nicht überlebt. Okay, scheint die Datenlage also schon mal sehr klar nahezulegen. Frauen haben tatsächlich in der ersten Klasse unter den Erwachsenen deutlich besseres Überleben gehabt als die Männer. Das habe ich erklärt. Okay, dann lassen wir uns mal ganz kurz über das Alter nachdenken. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben vielleicht so ein bisschen die Fragestellung irgendwie, dass vielleicht so ein älterer Gentleman ein bisschen gebrechlicher ist und tendenziell sehr schlechte Chancen hat. Zum einen vielleicht, wenn es darum geht, sich ums Rettungsboot zu prügeln. Zum anderen, wenn er dann irgendwie aus dem Meer rausgefischt wurde, dann vielleicht irgendwie die Lungenentzündung nachzuüberleben oder so. Das heißt, wir wollen uns mal angucken, ob wir irgendwie sehen, dass vielleicht besonders alte Leute so ein bisschen schlechteres Überleben haben. Wir haben aber bereits gesehen, das Geschlecht hat einen sehr großen Einfluss. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal nur die Männer an. Wenn man es dann sauber macht, müsste man sich danach auch nochmal die Frauen angucken. Dieses Mal gucken wir uns immer die Daten von allen drei Klassen an. Aus dem Grund, es gab recht wenige Männer in der ersten Klasse tatsächlich. Es gab generell recht wenige Leute in der ersten Klasse. Und zum anderen Grund, weil man vielleicht annehmen kann, dass dieser Effekt des Geschlechtes auf das Survival des Alters, das ist ein Rechtschreibfehler, sorry, der sollte wahrscheinlich irgendwie in allen Klassen roundabout gleich sein. Okay. Was machen wir jetzt also? Wir filtern uns nur die Männer raus. Wir, und das muss ich jetzt leider ein bisschen abkürzen, was diese zeitliche Macht ist, sie führt eine neue Spalte ein, die heißt Age Cut. Die schneidet das Alter so in Intervalle von 10, also 0 bis 10, 11 bis 20 und so weiter und so fort. Und was die R-Leute gar nicht so gerne hören, hinter Mutate steht das, was eigentlich Map heißt, was wir vorhin gelernt haben. Sagt es nicht den R-Leuten, die sagen, nee, das heißt Mutate, du hast keine Ahnung. Es heißt Map. Aber wenn sie es so nennen wollen, okay, weil es wird nichts anderes gemacht, als diese Cut-Funktion, dieses Slice, mir das mal in schöne Intervalle, auf eine Spalte anzuwenden, auf die Spalte Age. Also es ist eigentlich ein Map. Und zum Schluss machen wir uns wieder so eine Tabelle, gucken uns mal an, okay, vom Anfang her sehen noch nicht so viel, wir müssen uns also irgendwie nochmal so eine Übersichtstabelle machen, wo man das für jede Altersklasse sieht. Wenn man sich das mal so anguckt, okay, hier so die 60- bis 70-Jährigen, da haben 13 der 14 Leute nicht überlebt. Hier bei den 70- bis 80-Jährigen, da gab es tatsächlich einen, der hat überlebt. Hatte wohl irgendwie Glück gehabt, der Liebe. Vielleicht wurde er von irgendeiner guten Seele vorgelassen, weil er da irgendwie an seinem Krückstock kaum krauchen konnte. Im Vergleich dazu, bei den 20- bis 30-Jährigen, da haben tatsächlich sehr, sehr viele Leute nicht überlebt. Die 10- bis 20-Jährigen, 0- bis 10-Jährigen, da haben schon anteilsmäßig mehr überlebt. Da haben sie irgendwie den Kindervorteil gehabt. Bei den 30 bis 40, 40 bis 50-Jährigen wird das Bild aber immer noch weiter schlechter für die Männer. Also die Männer hier so in ihren Prime Ages zeigen definitiv anderes Überlebensverhalten als die Männer später oder die Kinder früher. Okay. Das überspringen wir jetzt. Man kann natürlich das auch noch zu Prozentwerten konvertieren, aber whatever. Okay. Meine Kernbotschaft ist hoffentlich passabel rübergekommen, nämlich, dass ich denke, dass einige Dinge, die man so in der FP macht, für Data Science eigentlich ziemlich gut passen. Ich denke, die beiden Welten können irgendwie ganz passabel miteinander klarkommen. Diese kleinen, reinen, deklarativen Funktionen, die kann man gut verifizieren. Man kann sich viel Mutable State im Speicher sparen. Dadurch kann man besser die Übersicht behalten, nicht irgendwie 700 verschiedene Tabellen im Speicher anlegen. Und vieles, was wir so in der Data Science jeden Tag machen, kann man sich eigentlich immer konzeptualisieren, als wir filtern irgendwelche Daten, wir mappen irgendwelche Transformationen drauf und zum Schluss aggregieren wir das irgendwie und machen dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Mittelwert oder wir zählen irgendwas. Und das sind eigentlich ganz, ganz originäre FP-Sachen. Aber natürlich ist FP jetzt nicht die magische Kugel, die alles löst. Klar, gerade am Anfang ist die Lernkurve so ein bisschen steil, man muss ein paar neue Konzepte lernen. Vor allem Leute, die eher so an das imperative oder das objektorientierte Paradigma gewöhnt sind, ist das, man muss ein bisschen umdenken am Anfang. Ich würde aber trotzdem argumentieren, sonst hätte ich diesen Talk nicht gehalten, dass da schon ein gewisser Wert dabei ist und dass man sich das ruhig mal angucken kann. Eine Sache ist, man hat immer so ein paar Nebeneffekte, also man kann nie komplett 100% pure schreiben, spätestens da, wo man in die echte Welt geht, ist es leider immer so ein bisschen impure, also wenn ich irgendwie eine Datenbank abfrage, wenn ich was aus dem Internet runterlade, wenn ich auf eine Eingabe vom Benutzer warte, an diesen Stellen kommt Impurity in meine schöne heile Welt rein. Das ist leider so, weil der Benutzer ist kein deterministischer Automat, er macht manchmal andere Dinge an verschiedenen Tagen. Was FP sich da überlegt hat, ist, okay, wir können Impurity nicht ganz vermeiden, aber das Coole ist, in den allermeisten Funktionen können wir es rausleisten. 99% unserer Funktionen können perfekt pure sein, dann lass uns doch die pure schreiben und die zwei, drei Stellen, wo irgendwie so die eklige echte Welt irgendwie rankommt, da machen wir ein dickes rotes Ausrufezeichen ran und sagen, hey, hier ist vielleicht impure, pass hier bitte ein bisschen mehr auf, aber alles andere ist wahrscheinlich ganz alright. Und High Performance, also hochfrequente oder ja, mit hoher Rechenleistung was zu machen, ist durchaus möglich in funktionaler Programmierung. Das ist immer so ein bisschen das Vorurteil, dass es eigentlich so gar nicht geht. Es geht, man muss aber manchmal so ein bisschen tweaken oder so ein paar unintuitive Sachen machen, dann geht es auch. Also es gibt sogar so eine High-Frequency-Trading-Firma, Jane Street Capital heißt die, die machen an der Börse so super Hochgeschwindigkeitshandel im, weiß nicht, Millisekundenbereich, die machen das rein mit FP. Also es geht, wenn man ein bisschen Mühe reinsteckt. Und als Schlussfolgerung denke ich, es macht es einfacher, bestimmte Fehler zu vermeiden. Und in der Realität, in der Praxis ist wahrscheinlich so ein gesunder Mix aus verschiedenen Ansätzen immer noch das Beste. Die Konzepte, die wir gesehen haben, könnt ihr nehmen und in jeder beliebigen Sprache verwenden. Und meine Empfehlung ist, lasst euch nicht erschlagen, wenn ihr irgendwie so ein Introduction to FP seht und dann 700 Konzepte seht. Nehmt euch einfach mal immer so irgendwie ein, zwei Dinge, die ihr irgendwie denkt, hey, die sind cool, die machen für mein aktuelles Projekt gerade Sinn, die will ich mal ausprobieren. Und dann macht immer mehr ein bisschen Schärfe in die Suppe rein, jedes Mal ein bisschen mehr, gewöhnt euch da dran, lasst euch nicht von vornherein erschlagen. Ihr müsst euch nicht 100% committen, ihr könnt auch jederzeit sagen, okay, das Konzept hier finde ich mir total dumm, das macht gar keinen Sinn. Naja, dann nehmt es halt nicht, zwingt euch ja keiner dazu. Aber damit so ein bisschen zu experimentieren, denke ich, hat sehr viel Wert. Damit bin ich durch. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Fragen sind immer gerne gesehen. Könnt mich gerne ansprechen. Ich bin auf Telegram, heißt dort German Coyote. Für die, die das nicht wissen, ich bin nicht auf Telegram, weil ich irgendwie bei ISIS rekrutiert wurde und da irgendwie meine Pläne irgendwie... Nein, ich bin im Furry-Fandom tatsächlich und da ist Telegram der Standardbrowser und da bin ich irgendwie quasi terminally online aktiv. Ich bin auch auf Matrix. Mittlerweile verstehe ich Matrix sogar halbwegs. Manchmal gucke ich auch rein. Da bin ich also zumindest theoretisch auch erreichbar. Ich bin natürlich auch in Person erreichbar. Ich laufe normalerweise so rum. Auf manchen Chaos-Events laufe ich aber auch so rum. Wie gesagt, ich bin im Furry-Fandom. Wenn ihr mich irgendwie auf dem Kongress zum Beispiel so seht, dann könnt ihr den Kojoten auch sehr gerne ansprechen. Der wird sich auch total freuen. Und das ist der Feedback-Link, um den ich gebeten wurde. Also wenn ihr mir direkt Feedback geben wollt und das vielleicht irgendwie auch anonym machen wollt oder euch später mal was einfällt, den Link verwenden und schreibt es dort rein und dann wird man mir das irgendwie zukommen lassen, I guess. Ja, damit bin ich durch. Ganz herzlichen Dank.